Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Stellt euch vor 2,6 Millionen Jahren blickten unsere affenähnlichen Vorfahren zum Himmel und sehen plötzlich ein gleißend helles Licht. Heller als der Vollmond. Eine gewaltige Sternenexplosion in unserer kosmischen Nachbarschaft. Eine Supernova, die möglicherweise den Lauf unserer Evolution verändert hat. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Andreas Albes und begrüße heute wieder unseren Weltraumexperten Tim Ruster, besser bekannt als Astro Tim auf YouTube. Hallo Tim.
Ja, hallo Andreas. Vielen Dank für die Einladung.
Tim, Supernova, das klingt spektakulär, aber was genau ist es eigentlich?
Eine Supernova ist im Prinzip die riesige Explosion eines sterbenden Sterns. Und zwar sprechen wir hier von Sternen, die viel schwerer sind als unsere Sonne. Also sie sind meistens auch größer, aber es geht vor allem um die Masse. Man sagt so, wenn ein Stern etwa 8-mal schwerer als unsere Sonne ist, ab dann reicht es für eine Supernova. Und wenn so ein Riesenstern dann seinen stellaren Brennstoff für die Kernfusion aufgebraucht hat, dann kollabiert der unter seiner eigenen Schwerkraft und ja, wird dann in einer gigantischen Explosion zerrissen. Und dabei werden natürlich auch riesige Mengen Energie und Materie ins All geschleudert. Und das ist dann eben die Supernova-Explosion.
Jetzt hast du aber gesagt, dass diese kosmischen Explosionen tatsächlich Einfluss auf die Evolution des Lebens auf der Erde gehabt haben sollen.
Genau, das klingt erstmal seltsam. Wir reden ja hier von kosmischen Ereignissen. Wie soll das Einfluss auf die Erde haben? Aber genau das vermuten die Wissenschaftler heute, zumindest einige. Denn es gibt da wirklich super spannende Hinweise drauf. Bei Supernovae ist es so, da werden schwere Elemente wie Eisen, Gold, Platin, die werden da erst erzeugt. Das heißt, soweit wussten wir das schon länger. Diese schweren Elemente, die wir auf der Erde finden, die müssen irgendwann mal in Supernova-Explosionen ausgebrütet worden sein. Und diese Elemente sind natürlich auch in unserem Körper. Also wenn du jetzt meinen Körper genau analysieren würdest, würdest du da jede Menge Stoffe drin finden, die definitiv in sterbenden Sternen ausgebrütet wurden.
Also dann sind wir buchstäblich auch aus Sternenstaub gemacht. Das finde ich eine schöne Vorstellung. Aber sag mal, woher wollen die Forscher wissen, dass es vor Millionen Jahren Supernovae, also Linguisten aufgepasst, wir verwenden hier das lateinische Plural, obwohl der Duden auch Supernovas erlaubt. Also woher wissen Forscher, dass es Supernovae in Erdnähe gab?
Ja, eine sehr berechtigte Frage. Die Antwort liegt tief unter unseren Füßen vergraben, Ich habe da mit Professor Anton Wallner vom Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf gesprochen. Das war wirklich eine faszinierende Konversation. Wir haben eine Stunde abgenerdet über genau dieses Thema und seine Forschung.
Und ich hätte wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden.
Ja, ich habe auch nur die Hälfte verstanden. Ich konnte auch nur ein paar schlaue Fragen zwischendurch stellen, aber ein bisschen was habe ich gelernt und es war wirklich, also da soll noch einer sagen, Wissenschaft sei langweilig, denn...
Nein, das ist sie garantiert nicht.
Ja, denn Professoren wie der Herr Wallner, die suchen unter anderem in Meeresbodenablagerungen, aber auch in Proben vom Mondgestein, allem Möglichen, nach dem radioaktiven Isotop Eisen 60. Denn dieses Isotop hat eine Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren und kommt auf der Erde natürlicherweise, also jetzt außerhalb dieser stellaren Quellen, eigentlich gar nicht vor. Das heißt, wenn wir Eisen 60 in Ablagerungen finden, dann muss es irgendwie von außerhalb der Erde stammen. Und da sind eben Supernovae die plausibelste Quelle.
Also das heißt, die haben tatsächlich dieses Eisen 60 gefunden.
Genau, und da wird es richtig verrückt, denn die haben dieses Eisen 60 in Ablagerungen, die ungefähr 2,5 Millionen Jahre alt sind, gefunden, in erhöhten Konzentrationen. Und nicht nur das, also wir haben einmal diesen Eintrag vor 2,5 Millionen Jahren und dann haben sie noch einen zweiten Eintrag vor 6 bis 7 Millionen Jahren entdeckt. Und daraus schlussfolgern die jetzt, dass sie sagen, okay, dann gab es anscheinend genau zu diesen Zeitpunkten mehrere Supernova-Explosionen in relativer Nähe des Sonnensystems.
Moment mal, relative Nähe, das klingt jetzt schon ein bisschen beunruhigend. Wie nah waren diese Explosionen denn?
Ja, es ist im Weltraum natürlich immer so eine Sache mit der Nähe. Wir sprechen hier zum Glück von einer ungefährlichen Distanz, sage ich mal. Mhm. Die Wissenschaftler schätzen, dass diese Sterne in 100 bis 300 Lichtjahren Entfernung zur Erde explodiert sind. Das ist jetzt natürlich ganz kosmisch gesehen schon nah. Ich meine, fremde Galaxien sind Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, wir reden hier schon unsere galaktische Nachbarschaft in der Milchstraße. Aber zum Glück wird es für die Erde erst gefährlich, wenn eine Supernova in einer Entfernung von weniger als 30 Lichtjahren geschieht. Das nennen Forscher wie der Herr Wallner die sogenannte Killzone.
Okay, außerhalb der Killzone, das klingt dann doch wieder beruhigend. Aber selbst auf diese Entfernung, wie könnten solche Sternenexplosionen die Evolution beeinflusst haben? Das habe ich noch nicht begriffen.
Ja, jetzt wird's abgedreht. Das liegt an der kosmischen Strahlung. Denn, das haben wir ja gesagt, eine Supernova setzt eben gigantische Mengen von hochenergetischer Strahlung frei. Und die kommt dann auch bis zur Erde. Also auch wenn wir außerhalb der Killzone uns befinden, kann diese kosmische hochenergetische Strahlung die Erde erreichen.
Und das, genau, also ich erinnere nochmal, da explodiert ein Stern, der 4-mal größer ist als die Sonne, richtig?
Meistens sogar noch viel größer und schwerer, also mindestens 8-mal massereicher als die Sonne. Oftmals reden wir aber auch von Sternen, die 100-mal massereicher, 200-mal massereicher sind. Also nach oben ist die Grenze im Prinzip offen. Und da kann man sich ja ungefähr vorstellen, was da für Energie produziert wird. Und jetzt stellen wir uns vor, diese hochenergetischen Strahlen treffen auf die Erde, auf irgendwelche unbedarften Lebensformen, wie unsere Vorfahren, die du am Anfang angesprochen hast. Mhm. Und das kann dann Mutationen im Erbgut verursachen. Und jetzt ist es ja so, die meisten Mutationen sind jetzt nicht besonders vorteilhaft. Also niemand von uns wünscht sich irgendeine Mutation im Erbgut. Aber manchmal entstehen dabei auch vorteilhafte Veränderungen und die werden dann durch natürliche Selektion, ne, wir kennen alle Survival of the Fittest von Darwin, weitergegeben. Mhm. Also um es nochmal verständlicher zu sagen, durch hochenergetische Strahlung wurden zufälligerweise vorteilhafte Mutationen ausgelöst, die dann weitergegeben wurden.
Das klingt so ein bisschen wie kosmisches Glücksspiel.
Absolut, hätte auch schief gehen können. Der Evolutionsbiologe Dr. Michael Schmidt von der Uni Heidelberg, der vergleicht das mit einem kosmischen Würfelwurf. Je öfter gewürfelt wird, desto höher die Chance auf eine glückliche Kombination. Und eine erhöhte Mutationsrate durch kosmische Strahlung könnte dann eben die Evolution beschleunigt haben.
Und sag mal, was für ein Zusammenhang besteht zwischen den Zeitpunkten der Supernovae und der menschlichen Evolution?
Ja, das ist der spannendste Teil, denn wir haben ja eben gesagt, es gab zwei Zeitpunkte, bei denen diese Isotope gefunden wurden, wo die Wissenschaftler Supernovae vermuten. Einmal eben vor 6 bis 7 Millionen Jahren, einmal vor 2,5 Millionen Jahren. Und das ist jetzt die Sache, die mich auch an diese Hypothese glauben lässt, wo ich sage, das ist so ein starker Zufall. Das kann kein Zufall sein, das muss eigentlich...
Okay, du glaubst also wirklich, dass das genau so war, ja?
Absolut, weil... Es ist wirklich so, dass vor 6 bis 7 Millionen Jahren, also wirklich genau in diesem Zeitraum, sich die Entwicklungslinien von Menschen und Schimpansen getrennt haben. So, das war ja durchaus ein wichtiger Schritt in unserer Evolution, würde ich sagen.
Und dann, ja, auf jeden Fall.
Vor 2,5 Millionen Jahren wiederum, tauchten die ersten Vertreter der Gattung Homo auf. Also unsere direkten Vorfahren, aus denen dann irgendwann der Homo sapiens wurde. Und jetzt würde ich sagen, kann das Zufall sein? Wir haben genau diese beiden Einträge des Eisen-60-Isotops. Genau da vermuten die Wissenschaftler diese Supernovae, die die Erde beeinflusst haben. Und genau da sind zwei essentielle Momente unserer Evolution geschehen. Kann das Zufall sein?
Das würde dann wirklich bedeuten, dass wir unsere Entwicklung zum modernen Menschen in gewisser Weise den Sternen zu verdanken haben.
Absolut, absolut. Also wenn wir nachts hoch zu den Sternen blicken, können wir uns alle mal herzlich bedanken. Denn ohne die Sterne hätten wir gar nicht so ein Gehirn, vielleicht, ne? Wie gesagt, es ist nicht bewiesen, aber es spricht viel dafür, hätten wir gar nicht so ein Gehirn entwickelt, um uns darüber Gedanken machen zu können. Ja, und es gibt auch noch eine weitere faszinierende Möglichkeit, wie Supernovae unsere Evolution beeinflusst haben könnten, nämlich über das Klima.
Aha, aber über das Klima, das ginge ja nur dann, wenn durch diese Supernovae die Atmosphäre der Erde irgendwie beeinflusst worden wäre.
Genau, und so war es sehr wahrscheinlich auch, denn wenn diese hochenergetische Strahlung in der Lage ist, unsere Mutationsraten zu beeinflussen, dann natürlich erst recht die klimatischen Bedingungen, vor allem die Wolkenbildung. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, dass diese geladenen Teilchen der Supernova-Strahlung wie so Kondensationskeime für Wassertröpfchen gedient haben. Und mehr Wolken bedeuten dann wiederum eine andere Verteilung des Sonnenlichts, was die Temperatur auf der Erde verändert. Und einige Forscher spekulieren, dass die Abkühlung der Erde vor etwa 2,5 Millionen Jahren, haben wir wieder diesen Zeitraum, und das ist auch wieder bewiesen. Also vor 2,5 Millionen Jahren kam es zu einer starken Abkühlung, die dann auch zu der Eiszeit führte, die bis heute andauert. Also wissen viele gar nicht. Wir leben immer noch, auf dem Papier gesehen, in einer Eiszeit. Jetzt haben wir gerade eine Warmphase in der Eiszeit. Das sogenannte interglaziale Holozän, ist auch egal, auf jeden Fall begann das vor 2,5 Millionen Jahren. Und das könnte eben auch durch eine erdnahe Supernova ausgelöst worden sein.
Okay, das erinnert mich dann aber schon an die aktuelle Diskussion zur kosmischen Strahlung und dem Klimawandel. Erklär doch nochmal ein bisschen mehr diese Zusammenhänge. Ich finde das wahnsinnig spannend.
Ja, da gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge und es ist auch ein super spannendes Thema. Viele Wissenschaftler untersuchen das und wollen herausfinden, ob Schwankungen in der kosmischen Strahlung, eben dann solche plötzlichen Anstiege wie die Supernovae, das Klima beeinflusst haben könnten. Die Klimaforscherin Dr. Elena Petrova vom Max-Planck-Institut für Meteorologie beschreibt es wie einen kosmischen Sonnenschirm. Mehr Wolken können theoretisch zu einer Abkühlung führen.
Das ist ein schönes Bild von dem Sonnenschirm.
Genau, kann man sich wirklich sehr gut vorstellen. Und dass das in der Erdgeschichte passiert ist, das steht auch fest. Jetzt ist nur der spekulative Teil, lag das an den Supernovae. Jetzt ist aber der ganz wichtige Punkt, dass sich eigentlich fast alle Klimaforscher einig sind, dass diese Effekte zu schwach sind, um den aktuellen Klimawandel zu erklären. Also den wir Menschen eben verursachen. Zumindest den Teil des Klimawandels, den wir Menschen verursachen. Das war in erdgeschichtlichen Zeiträumen relevant. Also wir reden jetzt eben wieder von Ereignissen vor Millionen Jahren. Das erklärt aber nicht die Entwicklung heute.
Das heißt also, wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, wir sind in dieser Warmphase der Eiszeit und irgendwann geht die wieder vorbei, sondern das haben wir wirklich selber angestellt. Aber die Klimaveränderung damals, die hätte ja dann unsere Vorfahren wiederum gezwungen, sich anzupassen. Also die hätten ihr Leben, ihr ganzes Dasein und sich auch evolutionär anpassen müssen an eben diese neuen Temperaturen auf der Erde.
Genau, also die waren wirklich Opfer eines unverschuldeten Klimawandels sozusagen. Und reisen wir mal wieder in der Zeit zurück. Unsere Urvorfahren in Afrika sind jetzt also Zeugen dieser Klimaveränderung. Was ist dann passiert? Als die Wälder in Afrika zurückgingen und dadurch dann offene Savannen entstanden, mussten unsere Vorfahren logischerweise neue Überlebensstrategien entwickeln. Und das war auch der Zeitpunkt, an dem sie ungefähr begannen, aufrecht zu gehen, komplexere Werkzeuge zu entwickeln und dadurch dann letztlich auch größere Gehirne. Also es fällt alles in diesen Zeitraum. Und diese klimatischen Herausforderungen könnten so ein bisschen der kosmische Schubser für unsere Evolution gewesen sein.
Das heißt, eine ferne Sternenexplosion könnte indirekt dazu beigetragen haben, dass wir beide heute hier sitzen und intellektuell fähig sind, so einen Podcast aufzunehmen.
Genau, im Prinzip ja. Das ist eine naheliegende und mögliche Schlussfolgerung. Ich muss immer an das Zitat von Carl Sagan denken, der gesagt hat, also der Astronom Carl Sagan, der gesagt hat, wir sind ein Weg für das Universum, sich selbst zu begreifen. Und hier passt es perfekt, weil das Universum hat uns dann quasi mit erschaffen. Und jetzt sitzen wir hier und denken über das Universum nach. Ist schon ein schöner Gedanke. Aber habe ich eben schon gesagt, ich sag's aber vorerst aber nochmal, wir müssen schon vorsichtig sein. Professor Wallner selbst, der ja wirklich tagtäglich daran forscht, sagt, dass wir noch keinen definitiven kausalen Zusammenhang zwischen den Supernovae und der menschlichen Evolution nachweisen können. Es sind eben diese spannenden Indizien und die sind aus meiner Sicht auch schon handfest, aber der absolute Beweis, der steht noch aus.
Okay, aber du glaubst schon, dass man den noch finden kann, ja, mit Hilfe des Materials, was Herr Wallner und seine Kollegen da ausgraben, auf dem Meeresgrund unter anderem.
Genau, definitiv. Deswegen suchen die täglich weiter nach Isotopen und nicht nur in der Tiefsee, übrigens auch im Mondgestein, in Wüsten und was weiß ich. Und ich glaube, dass wir da in Zukunft noch sehr spannende Durchbrüche sehen werden.
Okay, also keine Verschwörungstheorien bei
gar
uns
nicht, im Podcast.
Genau. Jetzt habe ich bei den Vorbereitungen auf diese Folge von der lokalen Blase gelesen. Und die soll durch mehrere Supernovae entstanden sein. Mir wurde das beschrieben als eine riesige, mit Gas oder genauer mit heißem Plasma gefüllte Bubble im interstellaren Raum. Die Wahrheit ist aber, Tim, ich verstehe überhaupt nicht, was das sein soll.
Ja, das übersteigt natürlich ein bisschen unsere Vorstellungskraft. Aber eigentlich ist es wirklich das. Also es ist eine riesige Blase im interstellaren Raum um unser Sonnensystem herum. Wir haben vor wenigen Monaten erst die erste detaillierte Karte der lokalen Blase erstellen können. Und wir wissen jetzt, dass sie vor ungefähr 14 Millionen Jahren wohl entstanden ist. Und so riesig ist, dass jetzt in galaktischen Maßstäben unser Sonnensystem sich in der Mitte dieser Blase befindet. Wir reden hier von einem Durchmesser von etwa 1000 Lichtjahren. Also schon gigantisch groß, aber immer noch unsere lokale Nachbarschaft in der Milchstraße. Wie entsteht sowas? Indem Schockwellen von mehreren Sternenexplosionen, von mehreren Supernovae, das sogenannte interstellare Medium verdrängt haben. Also kannst du dir vorstellen, wenn man durch die Milchstraße düsen würde, dann fliegt man schon durch den leeren Raum, aber da ist eben immer so ein bisschen Zeug. Wasserstoff schwirrt da rum, Staub, kleine Kometen, Steinchen. Und all dieses Zeug, was zusammen eben das interstellare Medium ist, das wurde wohl durch eine Serie von Supernovae nach außen gedrängt und dadurch ist die lokale Blase entstanden. Und die formt unsere galaktische Nachbarschaft und beeinflusst, wo in unserer Nähe neue Sterne entstehen können.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, heißt das, dass dann der Einfluss der Supernovae in unserer unmittelbaren Nähe und der Supernovae mit Einfluss auf das Sonnensystem, dieser Einfluss auch Millionen Jahre, nachdem sie passiert sind, noch überhaupt nicht aufhört. Das heißt, es ist noch gar nicht entschieden, wie sich das Ganze aufgrund dieser Explosionen weiterentwickelt. Das ist ja wahnsinnig spannend.
Total, genau. Also nicht nur haben die Supernovae mutmaßlich uns direkt auf der Erde beeinflusst, sondern unsere gesamte Heimat in der Galaxis erst erschaffen. Das ist wirklich ja irre, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, und der Einfluss, der geht ja immer weiter. Aber sag mal, Tim, besteht eigentlich die Gefahr, dass in Zukunft weitere Supernovae in unserer Nähe explodieren? Also ich möchte das hier ehrlich gesagt nicht erleben.
Ich auch nicht. Es wäre wäre fast ein Hollywood-Ende für den Planeten Erde. Gott sei Dank gibt es keinen Stern in unmittelbarer Nähe, also in der Killzone, der wohl vor der Explosion steht. Der nächste Kandidat ist vermutlich Betelgeuse, von dem haben sicherlich viele Zuhörer schon mal gehört. Der ist oftmals in den Medien, weil der immer so ein bisschen Spürkus macht, sage ich mal. Können wir gleich noch genauer drüber reden. Der ist aber 600 Lichtjahre entfernt. Also, wie gesagt, galaktisch gesehen relativ nah, aber außerhalb der Killzone, kann keine direkte Gefahr darstellen. Aber wenn es zur Supernova käme und wir sie sehen würden, dann wäre das wirklich ein spektakuläres astronomisches Ereignis, das man mit bloßem Auge am Himmel beobachten könnte.
Sag mal, apropos Betelgeuse, vor ein paar Jahren gab es doch Aufregung, weil der Stern plötzlich dunkler wurde. Und du hast ja schon gesagt, der hat so ein bisschen Spökes gemacht. Was war da los?
Genau, es war Ende 2019. Ich erinnere mich noch gut daran. Das war nämlich eins meiner ersten YouTube-Videos, das wirklich viral ging, über die Verdunklung von Betelgeuse 2019. Und der hat da zwei Drittel seiner Helligkeit verloren. Das würde jetzt einem ungeübten Sternhimmelbeobachter gar nicht auffallen. Aber
ja, aber allein die Zahl sagt ja schon was aus. Zwei Drittel seiner Helligkeit, da muss was passiert.
Absolut. Und man hätte das auch mit bloßem Auge sehen können, wenn man wirklich genau dorthin geschaut hätte. Und für die Astronomen war das natürlich ein Riesenereignis. Zwei Drittel seiner Helligkeit verloren. Das, wie du gesagt, das muss irgendwas bedeuten. Und viele haben dann eben spekuliert, okay, das ist der Vorbote der Supernova. Jetzt ist es soweit. Wobei ich immer dazu sagen muss, wir gucken ja in die Vergangenheit. Also es kann sein, dass Betelgeuse schon explodiert ist als Supernova und wir das dann erst sehen. Aber die Astronomen haben eben gemutmaßt, jetzt könnte bald das Licht der Supernova bei uns ankommen und wir können das dann sehen. Allerdings war es dann doch etwas weniger spektakulär, wenn auch wissenschaftlich interessant, denn es hat sich wohl eine riesige Staubwolke um Betelgeuse gebildet und die hat ihn verdunkelt. Also keine Supernova, sondern nur irgendwie eine Ausdünstung.
Okay, aber eine deutliche Erinnerung auch daran, dass Sterne dynamische und sich ständig verändernde Objekte sind. Sterne leben.
Genau, richtig. Sterne sind aktiv, verändern sich, verändern ihre Helligkeit, verändern ihre Größe, verändern ihre Masse. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und Betelgeuse hat sich dementsprechend auch mittlerweile wieder erholt. Also seine Helligkeit ist wieder auf dem vorherigen Niveau angekommen. Und wahrscheinlich, wie gesagt, das weiß ja keiner genau, wahrscheinlich wird die Supernova noch auf sich warten lassen. Vielleicht ist sie aber auch schon passiert und wir haben es noch nicht gesehen. Niemand weiß es. In kosmischen Maßstäben steht sie kurz bevor, aber das könnte natürlich bedeuten, dass es trotzdem noch Jahrhunderte oder Jahrtausende dauern wird.
Welche offenen Fragen gibt es auf diesem Forschungsgebiet denn jetzt noch?
Ja, sehr viele. Also Wissenschaftler wie der Professor Wallner, die haben sehr viel zu tun und vor allem stellen sie sich die Frage nach der Häufigkeit von Supernova-Ereignissen in der Nähe der Erde. Weil das ist ja auch relevant für unsere Zukunft. Wenn wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft denken, wie oft passiert das eigentlich? Wann müssen wir uns darauf einstellen? Und deswegen suchen sie noch nach weiteren Isotopen. Also nicht nur nach dem Eisen 60, sondern vor allem auch nach Plutonium 244. Denn das ist ein Indikator für noch ältere kosmische Ereignisse. Nur es geht hier immer um die Halbwertszeit. Und die Wissenschaftler arbeiten auch daran, die biologischen Auswirkungen dieser erhöhten kosmischen Strahlung besser zu verstehen. Und zu erforschen, ob Supernovae vielleicht sogar eine Rolle bei der Entstehung des Lebens gespielt haben könnten. Denn das ist ja auch noch ungeklärt, wie ist Leben eigentlich entstanden? Vielleicht ja auch durch hochenergetische kosmische Strahlung.
Jetzt hast du bisher vor allem über den Einfluss auf die Erde gesprochen. Jetzt könnten Supernovae aber auch andere Planeten in unserem Sonnensystem beeinflusst haben, also unsere unmittelbaren Nachbarplaneten.
Genau, die sind natürlich auch nicht gefeit davor. Und besonders interessant ist da der Mars, unser Nachbarplanet und vielleicht unsere zukünftige Dependance im Sonnensystem. Mal schauen. Denn der Mars hat kein schützendes Magnetfeld wie die Erde. Der Mars hat ein ganz, ganz schwaches lokales Magnetfeld, aber nicht so ein globales Magnetfeld wie die Erde. Das heißt, der ist sehr viel anfälliger für kosmische Strahlung. Ist jetzt noch nicht besonders praxisrelevant, aber für die zukünftigen Mars-Siedler dann sehr wohl. Und einige Wissenschaftler vermuten, dass intensive Strahlungsausbrüche von Supernovae dazu beigetragen haben könnten, dass der Mars seine Atmosphäre verloren hat. Denn wir wissen ja, dass der Mars früher mal anders aussah. Soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Er hatte wohl mal flüssiges Wasser und vermutlich auch eine Atmosphäre. Also war sehr viel lebensfreundlicher. Vielleicht gab es sogar Leben. Und die Frage, die man sich schon lange stellt, ist, was ist dann passiert? Wo ist die Atmosphäre hingepustet worden? Was ist mit dem Wasser passiert? Und vielleicht hat ja ein solches kosmisches Ereignis sein Schicksal verändert.
Das heißt also, Marsmenschen gibt es ganz sicher nicht, aber es hätte sie vielleicht schon geben können.
Es hätte sie vielleicht geben können. Wer weiß, was passiert wäre und wer weiß, was passiert ist. Also einfachste Lebensform auf dem Mars halten viele seriöse Wissenschaftler für möglich, dass es die gab. Und ich finde die Parallele total interessant, wenn man drüber nachdenkt. Während Supernovae auf der Erde vielleicht die Evolution sogar vorangetrieben haben oder sogar das Leben erst erschaffen haben, könnten sie auf dem Mars das Leben ausgelöscht haben. Also wirklich Wahnsinn.
Lass uns nochmal über die Beweise reden. Jetzt hattest du vorhin erklärt, dass das Isotop Eisen 60 den Beweis dafür geliefert hat, dass es eine oder mehrere Supernovae in Erdnähe gab. Aber auch, dass es auf der Erde natürlicherweise kaum vorkommt, also dieses Eisen 60. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie schaffen es die Wissenschaftler, dieses Eisen 60 nachzuweisen? Es muss doch wahnsinnig schwer sein.
Es ist unfassbar schwer und man kann nicht einfach eine Probe zum Beispiel vom Meeresboden nehmen und unter einem Mikroskop ganz normal gucken und sagen, ah ja,
das ist Eisen 60. So würde ich mir das laienhaft jetzt mal vorstellen, ja, aber so ist es ja nicht.
So hatte ich mir das auch vorgestellt, bis Professor Wallner mich eines Besseren belehrt hat. da geht es nämlich wirklich um Hightech Wissenschaft vom Feinsten. Man benutzt, und jetzt kommt ein gutes Wort für Scrabble, die sogenannte Beschleuniger-Massenspektrometrie. Also das ist die Technik, mit der Professor Wallner arbeitet. Und dabei wird Material in wirklich einen Teilchenbeschleuniger ionisiert, also quasi mit Energie versetzt und auf extrem hohe Geschwindigkeiten gebracht. Dann und erst dann kann man die enthaltenen Isotope anhand ihrer Masse und Ladung trennen und identifizieren. Und das ist eben eine so sensible Technik, dass man Isotope nachweisen kann, die nur wenige Atome pro Gramm Probenmaterial ausmachen. Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben hier eine Probe zum Beispiel aus der Tiefsee und wir suchen nach wenigen Atomen pro Gramm.
Das heißt, es ist ein super winziger kosmischer Fingerabdruck aus der Vergangenheit. Tim, letzte Frage. Was fasziniert dich persönlich am meisten an dieser Forschung rund um die Supernovae?
Ja, ich glaube, es ist wirklich dieses Zitat von Carl Sagan, was ich eben schon angesprochen habe, dieses, wir sind ein Weg für den Kosmos, sich selbst zu erkennen. Und das wird so deutlich in diesem Kreislauf, den wir jetzt, glaube ich, ganz gut beschrieben haben. Die Atome in unserem Körper wurden in Sternen geschmiedet und die Explosionen dieser Sterne haben möglicherweise unsere Evolution beeinflusst. Ich finde, irgendwie gibt's was sehr Poetisches daran, dass wir, die wir ja aus Sternenstaub gemacht sind, wie wir nun wissenschaftlich ergründet haben, nun über die Sterne nachdenken können.
Ich finde es auch eine wunderbare Vorstellung zum Abschluss dieser Folge. Lieber Tim, herzlichen Dank für diese faszinierenden Einblicke in die kosmischen Einflüsse auf unsere Evolution.
Ja, lieber Andreas, danke für die Einladung. Es hat mir wie immer galaktisch viel Spaß gemacht.
Mir auch. Damit sind wir am Ende dieser kosmischen Folge. Mir bleibt noch, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und genießt die Vorstellung, dass wir alle ein wenig aus Sternenstaub bestehen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.